Die ganze Erfahrung zeigt es, dass sozusagen dann auch der Fortschritt ausgebremst wird, ja, weil natürlich findet Grundlagenforschung in den staatlichen Institutionen statt, in den Universitäten, in den Forschungsinstitutionen. Aber um das dann in großen Hebel in die Wirtschaft umzusetzen, für die Menschen gebrauchbar zu machen, dafür braucht man halt Unternehmen, die sagen, es lohnt sich für uns, da auch Ressourcen rein zu investieren.
So, und das heißt einfach, Klimaschutz, wenn man das ernst meint, ist richtig, richtig, richtig teuer. So schnell kann die Technik gar nicht billig werden. Und wenn Energie richtig, richtig teuer ist, dann ist sie eben knapp. Aber der Kapitalismus, das System, in dem wir leben, braucht Energie im Überfluss. Das heißt, der ganze Ansatz von Herrn Bambach mit den Preisen funktioniert nur, wenn man von vornherein voraussetzt, dass grünes Wachstum möglich ist. Und dass es genug Energie geben wird, Ökostrom, der auch ausreichend billig ist, damit alles schön weitergehen kann.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin Henny und habe heute das große Vergnügen, eine unserer Bonusfolgen zu moderieren. Es geht ums Eingemachte, nämlich nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft der Klimapolitik. Und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich dieses Jahr sehr ausführlich damit beschäftigt haben. Wir haben Ulrike Herrmann zu Gast. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der TAZ und hat schon einige Bücher über Kapitalismus geschrieben. Ganz aktuell hat sie geschrieben Das Ende des Kapitalismus. Und es geht darum, warum Klimaschutz nicht mehr mit dem Kapitalismus vereinbar ist. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Und wir haben Herrn Achim Wambach zu Gast. Der ist Ökonom an der Universität Mannheim und Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Herr Wambach hat das Buch geschrieben Klima muss sich lohnen. Und ja, schreibt im Grunde, dass der Klimaschutz eine Frage der richtigen Anreize ist, also der Preise, der richtigen Preise. Hallo Herr Wambach, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, guten Tag.
Also zwei Bücher, zwei sehr unterschiedliche Positionen. Bei Herrn Wambach geht es vor allen Dingen um den Markt und um die richtigen Preismechanismen. Sein wichtigstes Instrument ist der Emissionshandel auf EU-Ebene. Darüber werden wir später noch mehr hören. Frau Herrmann im Gegensatz setzt mehr auf staatliche Rationierung mit privatwirtschaftlichem Unterbau, also eine Art private Planwirtschaft. Das wird sie uns später auch noch erklären. Im Kern wird es in dieser Folge darum gehen, ja, wie viel staatliche Planung der Klimaschutz braucht und wie viel Markt und Wettbewerb im Gegensatz dazu. Und für mich ist in dieser Diskussion eigentlich der wichtigste Punkt die Zeit, die uns noch bleibt. Deswegen würde ich gerne, bevor ich mit der ersten Frage starte, noch einen kurzen Impuls geben. Es gibt nämlich die sogenannten Klimakipppunkte. Das sind sich selbst verstärkende Prozesse, die nicht linear ablaufen. Also am Beispiel des Grönlands-Eisschild, das ist einer dieser Klimapunkte, kann man es ganz gut erklären, dass der stabil ist, solange auch die Erdtemperatur stabil ist. Aber ab einem gewissen Punkt wird sich der Grönland-Eisschild abschmelzen und das ist dann auch nicht wieder, das kann man dann nicht wieder rückgängig machen. Und mit der Erderwärmung, die wir bisher sehen, sind wir bereits mit 5 Klimakipppunkten in riskanter Nähe. Bei 1,5 Grad kommen weitere 5 Klimakipppunkte dazu. Also unterm Strich, Zeit ist knapp, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und meine erste Frage geht daher an Sie, Herr Wambach. Sie sagen in Ihrem Buch, dass Forschung und Entwicklung der wichtigste Hebel zur Bewältigung der Klimakrise sind. Aber mit den technologischen Möglichkeiten, die wir gerade haben, sind Sie zuversichtlich, dass wir damit Klimaneutralität bis 2045 schaffen können?
Die Zeit drängt. Das ist richtig. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr machen in diesen Bereichen, auch was den technologischen Fortschritt betrifft, um das in dieser Zeit hinzubekommen. Das Ziel ist allerdings eine internationale Klimapolitik. Wenn man sich das anschaut, die Emissionen, die in den letzten Jahren nach wie vor angestiegen sind, die steigen und steigen. ein Großteil des Anstiegs ist im asiatischen Raum. Also wir müssen schon überlegen, wie schaffen wir es, Strukturen hinzubekommen, so dass auch China eine ambitionierte Klimapolitik macht, dass auch Indien eine ambitionierte Klimapolitik macht. Und das wird meines Erachtens nur über den technologischen Fortschritt gehen. Die brauchen die Erkenntnis, dass Solar so günstig ist, dass es sich lohnt, Solar einzustellen, also mit Solarenergie zu arbeiten, dass Windenergie so günstig ist und auch, dass der Wasserstoff als Futter für die Industrie, dass der so günstig hergestellt werden kann. Und die Hoffnung, finde ich, ist da nicht sozusagen vollkommen utopisch. Wir sehen das im Solarbereich, wo die Kosten ja drastisch gefallen sind über die letzten 20, 30 Jahre. Die sind auf unter ein Zehntel gefallen, sodass jetzt in vielen Regionen der Welt tatsächlich Solarenergie günstiger ist als andere Energieformen. Also deswegen, ja, die Zeit ist knapp. Ich finde, wir sollten noch viel mehr tun in diesem Technologiebereich, aber es ist zu machen.
Frau Herrmann, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über den grünen Wasserstoff, schreiben da aber mehr, dass der eigentlich ja bisher nicht wirklich marktreif ist und zu teuer. Da sind auch gerade beim Transport viele Fragen offen. Warum glauben Sie, dass grüner Wasserstoff nicht die Lösung sein könnte?
Grüner Wasserstoff ist die Lösung, nicht? Also es gibt jetzt auch nichts anderes als grünen Wasserstoff, um Energie zu speichern. Also Batterien wären die Alternative, aber Batterien haben den Nachteil, dass sie nur kurzfristig Energie speichern können, wenn es wirtschaftlich sein soll. Also für langfristige Speicherprozesse braucht man grünen Wasserstoff. Also wenn man beispielsweise in Deutschland im Sommer, wenn wir viel Solarenergie haben, diese überschüssige Solarenergie speichern wollen, dann muss man das mit grünem Wasserstoff machen. Nur ist das eben bisher noch alles im Versuchsstadium. Es gibt noch keine marktreifen Elektrolyseure. Das sind die Instrumente, mit denen man den grünen Wasserstoff aus Strom herstellt. Das wird billiger werden, aber ich glaube eben, dass die Idee, dass es billig wird, völlig falsch ist. Es stimmt, dass Solarpaneele sehr günstig geworden sind, aber was nutzt einem Solarpanel, wenn gerade Nacht ist oder wenn in Deutschland Winter ist? Das heißt, man wird einfach sehr viel Wasserstoff speichern müssen. Das gilt auch ganz besonders für die Industrie. Also die Chemieindustrie hat schon mal ausgerechnet, wie viel grünen Strom sie bräuchte, wenn sie grün produzieren soll, und kam dann bei 685 Terawattstunden im Jahr raus. Das ist mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht. Das heißt, es führt in die Irre, wenn man immer nur die Solarpaneele anguckt und dann am besten noch den privaten Verbrauch. Sondern die ganz großen Probleme sind Fliegen, Industrie, Schiffe und so weiter. Und dafür gibt es als Lösung nur den grünen Wasserstoff. Und der ist eben, so würde ich das sehen, bis 2045 nicht billig. Vielleicht ist er billiger, aber nicht billig. Das darf man nicht verwechseln. Es wird immer so getan, als wäre billiger das gleiche wie billig.
Ein großer Gewinn durch den technologischen Fortschritt ist ja, dass wir immer effizienter werden. In Ihrem Buch, Frau Herrmann, schreiben Sie aber auch über die Rebound-Effekte. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt und welche Bedeutung sie für den Klimaschutz haben?
Ja, also in den ganzen Klimastudien wird völlig zu Recht darauf gesetzt, dass die Energieeffizienz weiter steigen wird. Dass man also mit gleicher Menge an Strom mehr Waren herstellen kann oder umgekehrt eine gleiche Menge Waren mit weniger Strom. Nur ist der Denkfehler, dass da immer davon ausgegangen wird, als hätte es noch nie Effizienzsteigerungen gegeben. Stattdessen ist es so, dass man im Kapitalismus, seitdem er existiert, er ist ungefähr 1760 in England entstanden, als die Industrialisierung begann. Und seither kann man permanente Energieeffizienz feststellen. Also früher zum Beispiel im 18. Jahrhundert brauchte man 1 Pfund Kohle, um 1 PS herzustellen. Also wenn wir auf dem Niveau heute operieren würden, gäbe es überhaupt gar keine Autos. Das heißt, immer wurde überlegt, wie man Maschinen effizienter machen kann. Nur das Ergebnis war eben nicht, dass dann hinterher weniger Energie verbraucht worden wäre, sondern das Ergebnis war, dass es zu Wachstum kam. Man hat also die eingesparte Energie oder die eingesparten Rohstoffe. Es wird nicht nur Energie gespart, sondern bei den Rohstoffen wird genauso gespart. Das hat man dann aber verwendet, um neues Wachstum zu ermöglichen. Und das geht bei diesen Klimastudien immer völlig unter. Also sagen wir mal so, da wird die Effizienz immer zweifach verwucht. Auf der einen Seite will man ja weiterhin Wachstum haben. Wachstum ist aber faktisch das gleiche wie eine Effizienzsteigerung. Und gleichzeitig soll diese Effizienz aber auch dazu dienen, dass der Energieverbrauch sinkt. Und das wird aber auf diese Weise nicht klappen.
Ja, also so ein bekanntes Beispiel dafür ist ja das Auto, was weniger Sprit braucht, um pro Kilometer quasi. Aber unterm Strich fährt man dann nicht weniger Auto, sondern mehr, weil es sich jetzt quasi dann, ja.
Genau, es gibt das Faktum, dass die Motoren effizienter werden, aber das einzige Ergebnis ist, dass sie hinterher mehr PS haben und die Autos größer sind. Dann jetzt fahren eben 2 Tonnen durchs Gelände, nicht mehr 1 Tonne. Oder der Kühlschrank wird effizienter. Ergebnis ist, die Leute haben auch noch eine Tiefkühltruhe und einen Weinkühler und alles Mögliche. Oder LED-Leuchten sind natürlich effizienter als die alten Glühbirnen. Ergebnis ist, dass jetzt noch mehr Fassaden angestrahlt werden. Fernseher werden effizienter. Ergebnis ist, dass die Bildschirme jetzt zu Hause fast so groß sind wie Kinoleinwände und so weiter und so fort. Nicht? Also immer, wenn es Effizienz gibt, wird dann das Warenangebot ausgeweitet.
Ja, Herr Wambach, Sie setzen ja mit dem europäischen Emissionshandel quasi auf ein ökonomisches Instrument und also zumindest in Europa funktioniert es ja so als Cap and Trade, also man setzt quasi einen Deckel auf die Emissionen, die pro Jahr dann ausgestoßen werden sollen und verringert diesen Deckel dann von Jahr zu Jahr, um dann den Klimazielen zu entsprechen. Und da habe ich mich gefragt, schafft so ein System, diese Rebound-Effekte einzuschränken?
Also es trägt dazu bei und es ist schon richtig, die Effizienz führt dazu, Effizienzsteigerung, dass wir mehr verbrauchen. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch alles sozusagen Wohlfahrtsgewinne, wenn wir größere Kühlschränke haben oder die effizienter einsetzen können, wenn wir weniger im Benzin verbrauchen, dafür vielleicht dann auch mehr Auto fahren. Ja, das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Wir sehen aber, dass gerade in Europa und in den USA in den letzten 30 Jahren die Wirtschaft stark gewachsen ist, aber die Emissionen zurückgegangen sind. Also wir sehen diese Entkopplung von Wachstum und Emissionen und da trägt der Emissionshandel als ein Instrument sehr dazu bei. Die Preise für Verschmutzung, die sorgen dafür, dass wir sozusagen, wenn wir verschmutzen, dann auch was dafür zahlen müssen und dadurch wird es unattraktiv zu verschmutzen. Dann wird es vielleicht attraktiver, ein Elektroauto zu fahren, weil im Elektroauto man halt nicht Benzin mit dem Zertifikat, noch nicht für den Benzin, also gibt es in Deutschland schon, aber in Europa noch nicht, kaufen muss. Wir sehen das jetzt in der Gaskrise eigentlich sehr klar, dass fossile Energien sehr teuer werden und die Unternehmen viel Energie investieren und übrigens die Haushalte auch, da sind erst die ersten Zahlen da, aber die sehen ganz vielversprechend aus, sich versuchen auf Gas zu verzichten, also auf die Energien zu verzichten. Und das ist ja der Sinn dieses Emissionshandels, Verschmutzen teurer zu machen, fossile Energien teurer zu machen, sodass wir unsere Konzentration dann nicht auf die fossilen Energie heben, sondern wie können wir die substituieren, wie können wir andere Energieträger nutzen. Und da hat der Emissionshandel schon viel bewirkt. Vielleicht ein Beispiel, das war ein Emissionshandel Plus, würde ich mal sagen, das war in Großbritannien. Der Emissionshandel hatte lange sehr niedrige Preise. Und Großbritannien hat gesagt, ist uns zu niedrig, wir tun jetzt noch eine Steuer obendrauf, also das war dann Emissionshandel plus Steuer. Und auf die Art haben die den Kohleausstieg hinbekommen. Weil Kohle musste mehr zahlen als Gas, Kohle ist dreckiger als Gas. Und dann wurde Gas attraktiver als Kohle und aus dem Strommarkt ist dann die Kohle rausgedrängt worden. Und auf die Art haben die Briten den Kohleausstieg hinbekommen, wofür wir eine Kommission brauchten und sozusagen viele Diskussionen. Die Briten haben das über das Preissystem hinbekommen.
Ja, aber ich glaube, dass, also Herr Wambach hat mit allem recht, aber ich glaube, dass das irgendwie komplett am Problem vorbeigeht. Also natürlich gibt es eine relative Entkopplung. Also in dem Sinne, dass das Wachstum in Europa nicht mehr dazu geführt hat, dass auch die CO2-Emissionen angestiegen wären. Aber die CO2-Emissionen sind immer noch sehr hoch, nicht? Also in Deutschland liegen sie, je nachdem, wie man das rechnet, bei 7 bis 11,2 Tonnen CO2 pro Kopf. Und möglich wären aber für das natürliche System nach den Erkenntnissen des Weltklimarats IPCC nur 1 Tonne pro Kopf. Das heißt, wir müssten jetzt also radikal runter. Und diese absolute Entkopplung, dass man Wachstum hat, ohne dass man überhaupt CO2 emittiert, die ist nirgendwo in Sicht. Und natürlich gibt es jetzt so einen Run auf die Wärmepumpe, weil im Augenblick Öle oder Gas vor allen Dingen sehr teuer ist. Aber jetzt ist die Wärmepumpe auch von allen Technologien, die man so hat, die einzige, die tatsächlich relativ billig ist und tatsächlich sehr stark zum Klimaschutz beiträgt. Aber alles andere, das hatten wir ja schon, die ganze Industrie, der Verkehr ist davon nicht berührt und das sind die eigentlichen Problempunkte. Und nochmal, wir müssen auf Netto Null kommen. Es reicht nicht, wenn die Briten zum Beispiel, das hat Herr Wambach ja auch angeführt, Kohle durch Gas ersetzen. Natürlich ist Gas aus chemischen Gründen produziert es nicht so viel Treibhausgase wie Kohle, Aber auch Gas produziert natürlich Treibhausgase. Und wenn wir aber hier die Kipppunkte vermeiden wollen, dann müssen wir ganz vom Gas weg und dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Und jetzt wollte ich noch mal was zum Emissionshandel sagen. Der Witz ist ja, dass wenn man tatsächlich CO2 so stark besteuern würde, wie es seinen Schäden entsprechen würde, dann wären die Kosten für das CO2-Zertifikat astronomisch und die Wirtschaft würde sofort zusammenbrechen. Das heißt, stattdessen sind die Preise eben so hoch, dass die Wirtschaft es verkraften kann. Das führt aber dazu, dass wir dann eben nicht wirklich auf Netto Null kommen bei den Treibhausgasen, sondern so ein bisschen, und das muss man wirklich sagen, so ein bisschen entkoppeln. Und zum Teil ist die Entkopplung, die man jetzt in Europa oder in den USA sieht, ja auch reine Kosmetik, weil einfach die Schwerindustrie, also die Fabriken, die wirklich viel CO2 emittieren, die sitzen jetzt in China, ne? Und nicht mehr in Deutschland. Und dann sieht unsere Bilanz natürlich ganz toll aus, aber faktisch hat sich am Gesamtsystem überhaupt nichts geändert.
Herr Wambach, was sagen Sie zu dieser Diskrepanz? Also, dass der aktuelle CO2-Preis noch nicht ja hoch genug ist, wie die Schäden einer Tonne CO2 tatsächlich sind?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien dazu und die zeigen, dass wir in dem Bereich, wo es den Emissionszertifikatehandel gibt in Europa, das ist im Strom, in der Industrie und im innereuropäischen Flugverkehr, wir mit Preisen von so um die 100 Euro unsere Ziele bis 2030 erreichen. In den anderen Sektoren, das ist Wärme, also Gebäude und Verkehr, bräuchten wir Preise so zwischen 200 und 300 Euro. Das ist schon ein gutes Stück höher. Deswegen sind auch einige Politiker nervös, das in diesem Bereich einzuführen. Weil das sieht man halt direkt an der Zapfsäule. Also Preise von 200 bis 300 Euro sind dann schon nochmal so 50 bis 80 Cent pro Liter, die da draufgeschlagen würden. Was ich nicht teile, ist die Einschätzung, dass es nicht über diese preislichen Instrumente funktionieren wird. Es gibt auch da viele Studien, die schauen, ob wir dieses Ziel, was Europa sich vorgenommen hat, bis 2050 klimaneutral zu werden, erreichen. Und mittlerweile gibt es die Studien auch von den Industrieverbänden. Also es sind nicht nur Studien aus dem Umweltsektor, sondern auch von den Industrieverbänden, die sich dieses Ziel vorgenommen haben. Und Stück für Stück werden wir dahin kommen. Und ich denke auch über diese Preissignale. Deswegen haben wir ja, also diese Studien, die geben da schon eine gute Evidenz dafür, dass wenn wir es effizient machen, also sprich, wir sparen zuerst da ein, wo es am günstigsten möglich ist und dann kommen die schwierigen Probleme, dass wir auf dem Pfad das auch erreichen können bis 2050. Übrigens nicht nur, also in Europa, der IPCC macht ja auch diese Studien, der hat es, der betrachtet die Welt und hat da auch eigentlich eine relativ, finde ich, optimistische Kosten-Nutzen-Schätzung, die Ziele bis 2050 zu erreichen. Da haben wir eher, und das ist für mich das größte Problem, wie kriegen wir denn ein gemeinsames Weltvoranschreiten hin? Frau Herrmann, Sie haben schon gesagt, in China, da stehen die Industrien, die chinesische Emissionen steigen jedes Jahr sehr stark, die indischen steigen, und das sind, ich erwähne die beiden nur, weil es halt die größten Länder sind, ja. Und dafür müssen wir Antworten finden. Wir brauchen nicht nur Antworten für Deutschland. Selbst Europa ist mit weniger als 10% der Emissionen nicht der relevante Player. Das Relevante ist, bekommen wir die Weltemissionen in den Griff?
Ja, also jetzt mal zum Thema Indien, nicht? Wo Herr Wambach absolut recht hat, ist, dass eine Klimapolitik nur global funktionieren kann, weil ja auch das CO2-Molekül keine Grenzen kennt. Das verteilt sich dann ja auch weltweit. Also das bringt jetzt nichts, wenn die Deutschen ganz alleine Klimaschutz machen und alle der restliche Welt dann einfach weiter Kohlekraftwerke aufbaut. Da hat Herr Wambach völlig recht. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die anderen Länder einfach auf stur stellen? Und da würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist bei null. Weil es einfach so ist, dass aus geografischen Gründen Deutschland ja noch Glück hat. Also auch hier wird die Klimakrise katastrophale Folgen haben. Also unter anderem wird der gesamte deutsche Wald sterben. Aber es wird nicht so sein, dass man in Deutschland gar nicht mehr leben kann. Das ist aber in anderen Ländern völlig anders. Also um auch mal nochmal eine Schätzung vom IPCC, vom Weltklimarat anzubringen. Also wenn wir weitermachen wie bisher, und Herr Wambach hat ja schon dargestellt, dass es bisher faktisch keinen Klimaschutz gibt, sondern nur Klimaschutzabkommen. Also wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist es 2070 so, dass man einen breiten Streifen der Welt gar nicht mehr bewohnen kann. Das fängt bei Brasilien an, geht über Zentralafrika, Nahe Osten, Irak, Iran, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien. Das heißt, Indien in nur 50 Jahren kann man dann, und das muss man in aller Härte sagen, gar nicht mehr bewohnen, nicht? Also 1,2 Milliarden Menschen würden da ihre Heimat verlieren. Insgesamt wären es 3,5 Milliarden Menschen, alles in 50 Jahren. Das heißt, diese Länder haben eigentlich ein viel größeres Interesse am Klimaschutz als Deutschland. Gleiches gilt auch übrigens für China und die USA. Auch die werden härter getroffen als Deutschland. So, und wenn sich dann da nichts tut, gerade auch in Indien beispielsweise, dann zeigt das, dass es irgendwo ein fundamentales Problem beim Klimaschutz gibt, der offenbar in diesen CO2-Preisen verdeckt wird, kosmetisch, und nicht richtig angegangen wird. Und das Problem ist eben, das hatten wir ja schon, dass Solarpaneele zwar jetzt billig sind, aber nachts scheint gar keine Sonne, die Speichertechnologie ist aber nicht billig, und dann gibt es das gesamte Problem der Industrie und des Verkehrs, die alle mit Solarpaneelen nicht weit kommen. So, und da wird immer drüber hinweg gesegelt, so über diese Probleme. Und das können wir uns aber nicht mehr lange leisten, weil wir ja, das hatten Sie ja schon dargestellt, mit den Kipppunkten in 22 Jahren, das ist übermorgen, klimaneutral sein.
Ja, also im Grunde, so charmant wie der Emissionshandel ist, im Grunde wird er nur funktionieren, wenn es dann auf ja globaler Ebene auch nachgeahmt wird.
Nee, das Problem ist nicht das Globale am Klima, am Emissionshandel. Das Problem ist, dass es eben nicht so ist, dass man die Kosten des Klimaschutzes wirklich auf diese CO2-Preise umlegen kann, weil dann die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Weil ich kann das nur wiederholen, wenn die Industrie, allein die Chemieindustrie sagt, wir brauchen 685 Terawattstunden, das ist mehr als ganz Deutschland heute verbraucht an Strom. So, dann, und dann kommt noch der Stahl dazu, und dann kommen noch alle anderen Industriebetriebe dazu, die auch alle viel Strom brauchen. Dann stellt sich langsam aber sicher die Frage, wo soll das denn alles herkommen, und zwar verlässlich. Das heißt, man braucht dann immer noch die entsprechende Speichertechnologie, falls gerade Flaute ist. So, und das heißt einfach, Klimaschutz, wenn man das ernst meint, ist richtig, richtig, richtig teuer. So schnell kann die Technik gar nicht billig werden. Und wenn Energie richtig, richtig teuer ist, dann ist sie eben knapp. Aber der Kapitalismus, das System, in dem wir leben, braucht Energie im Überfluss. Das heißt, der ganze Ansatz von Herrn Wambach mit den Preisen funktioniert nur, wenn man von vornherein voraussetzt, dass grünes Wachstum möglich ist. Und dass es genug Energie geben wird, Ökostrom, der auch ausreichend billig ist, damit alles schön weitergehen kann. Aber das ist nirgendwo, ich kenne alle Studien, belegt, dass diese Studien sind technische Listen, die aber niemals das ökonomisch modellieren, was es eigentlich bedeuten würde, das alles einzuführen. Und das macht einen natürlich misstrauisch, nicht, dass die ökonomische Modellierung immer fehlt.
Also die ökonomischen Studien versuchen schon, diese Transformation auch in den Griff zu bekommen, aber der technologische Fortschritt hat halt dieses Problem immanent, dass man nicht genau weiß, wo er zuschlägt, der Fortschritt, weil das sind nun mal Innovationen, die da stattfinden. Die Studien gehen in der Regel davon aus, dass wir eine Wachstumsrate haben, die, sagen wir, in Europa so bei 1% sich weiter fortsetzt. Die Weltwirtschaft wächst um 3%, und da Wachstum ist eine ganze Wissenschaft dahinter. Das ist zum Teil mit mehr Kapitaleinsatz, mit mehr Menschen, aber halt auch mit Innovationen, mit Fortschritt. Dafür haben wir ja Unis, Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute, um schlauer zu werden und nächstes Jahr Sachen besser zu machen, als die heute machen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir sie besser machen werden. Zum Beispiel Transport von Wasserstoff. Da sind noch viele offene Fragen, die wir heute gar nicht wissen, wie wir die beantworten. Kann man den binden? Also kann man, aber ist noch sehr teuer. Wie kriegt man das vielleicht kostengünstiger geschaffen? Und vielleicht, Frau Herrmann, weil Sie den Punkt zweimal gebracht haben, würde ich da doch gerne darauf eingehen. Ja, es ist schon richtig. Wir kriegen den Wasserstoff nicht in Deutschland produziert. So viel Strom können wir gar nicht herstellen, um den grünen Wasserstoff in Deutschland produziert zu bekommen. Aber wir sind auch jetzt nicht energieautark. Wir bekommen auch jetzt unseren Großteil unseres Gases und Öls aus dem Ausland und nicht aus dem Inland. Und so wird später auch sein. Wir werden einen Großteil des Wasserstoffes nicht in Deutschland herstellen, sondern im Ausland. Und mit den ganzen Problemen, die das mit sich bringt, weil das muss halt aus sonnenreichen Regionen kommen. Das sind meistens auch nicht Regionen, die alle demokratisch stabil sind und so weiter. Also da gibt es viele offene Punkte noch. Aber da habe ich eigentlich wenig Sorge davor, dass wir das nicht irgendwo herbekommen. Ja, das ist, ich habe nicht die Erwartung, dass wir das in Deutschland produzieren werden. Deswegen bin ich da weniger skeptisch als Sie, dass wir diese Energien, die wir haben, nicht auch sozusagen so nach Deutschland bekommen, dass wir es hier verarbeiten können.
Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also man kann Wasserstoff auch importieren. Ich habe da auch ehrlich gesagt jetzt wenig Probleme damit, dass das dann nicht immer Demokratien wären, weil man ja heute das Öl auch nicht aus Demokratien herbeischafft. Also ob wir das Öl jetzt aus Russland importieren oder aus Katar oder aus Saudi-Arabien. Die meisten Energielieferanten sind ja keine Demokratien. Also das fände ich jetzt ein bisschen schräg, wenn man dann beim Klimaschutz sagt, ja, das müssen aber alles Demokratien sein, während man ja jetzt sich da auch immer freudig bedient bei Diktaturen. Das wäre ja ein bisschen unfair, ne? Also da bin ich ganz bei Ihnen, aber ich glaube eben, dass auch die Idee, das wird dann im Wüstensand produziert und dann hierher geschifft, dass das dann irgendwie billig wäre, nicht? Das ist eben falsch. Das wäre auch dann teuer. Und ich sage ja nicht, dass wir gar keine Energie haben werden. Das wäre ja auch abwegig. Mein Unterschied zu Ihnen ist, dass ich diese optimistische Annahme und dann wird das irgendwie alles ganz billig und dann steht es alles im Überfluss zur Verfügung. Das kann ich nicht teilen, schon gar nicht bis 2045, wenn wir klimaneutral sein müssen. Und in dem Moment, wo man aber feststellt, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird, ist irgendwie klar, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird, sondern dass es auf grünes Schrumpfen rausläuft. Weil das kriegen ja jetzt auch alle in der Ukraine-Krieg mit. Energie ist das Zentrum unseres gesamten Wirtschaftssystems, nicht? Denn die Maschinen, die ja den Kern ausmachen, sowohl bei den Dienstleistungen wie bei der Produktion, die Maschinen laufen nur, wenn es Energie gibt. So, und wenn die plötzlich teuer wird, dann gerät dieses gesamte System ins Wanken, weil Schrumpfen ist immer schwierig, weil das der Kapitalismus ja Wachstum braucht, um stabil zu sein. So, und diese ganzen Fragen werden aber einfach von der Volkswirtschaftslehre überhaupt nie thematisiert und überlegt, sondern es wird einfach davon ausgegangen, irgendwie wird das grüne Wachstum schon kommen. So, und das ist, da bin ich einfach enttäuscht. Also ich fände, dass man zumindest für den Worst Case, nicht, nämlich Wachstum ist grünes Wachstum gibt's nicht, ist grünes Schrumpfen, da sollte die Volkswirtschaftslehre einfach mal Plan B entwickeln, falls es nicht klappt mit dem Wachstum.
Ja, die, das ist ein schöner Punkt. Die, sagen wir so, die Volkswirtschaftslehre hat ja gar nicht die Modelle, wo Wachstum zwangsweise vorgegeben ist, sondern wir sehen halt, dass die Wirtschaften wachsen. Wir sehen diesen technologischen Fortschritt. Wir sehen die Innovationen jedes Jahr von Neuem. Und die haben natürlich Einzug in die Modelle gehalten. Und ich bin, also sagen wir so, der IPCC, der hat auch Simulationen, wie es auf der Weltebene hinzubekommen ist, dass wir den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und der geht davon aus, dass bis 2050 die Kosten für den Klimawandel zwischen 5 und 10%, also für die Bekämpfung des Klimawandels zwischen 5 und 10% des BIPs sind, gleichzeitig, also des Welteinkommens, gleichzeitig das Welteinkommen aber um 100% steigt. Weil bis dahin sind es 30 Jahre, jedes Jahr 3% Wachstum, da sind wir ungefähr bei 100%. Und das muss man sich, also man muss nur die Dimensionen sozusagen vergleichen. Diese 3% Wachstum, die kriegen Sie nicht ausgestellt, auch nicht mit einer Klimapolitik, weil da ist, viele Leute haben da noch keine Arbeit, das ist der Kapitaleinsatz, das ist auch ja der technologische Fortschritt, der stattfindet, dass man Sachen halt nicht mehr mit der Hand arbeitet, sondern in einer maschinelleren Form hinbekommt. Und der wird weiter stattfinden. Der wird so oder so stattfinden, ja, weil die Länder brauchen Wachstum, um halt ihren Menschen auch einen Lebensstandard zu ermöglichen, so dass sie, was ich in Indien, dass sie nicht verhungern. Ja, also ganz, ganz banale Sachen. Oder halt Waschmaschineneinsatz, finde ich, ist immer ein ganz schönes Beispiel. Waschmaschinen hat einen Großteil dazu beigetragen, dass Frauen arbeiten gehen können, ja, weil sie nicht mehr waschen müssen, ja, weil sie das in die Waschmaschine stecken, ja. Dieser Teil des, und dann können wieder mehr Frauen arbeiten gehen, also sozusagen, die haben vorher auch gearbeitet, die haben nämlich die Wäsche gemacht, aber die können dann in andere Bereiche arbeiten gehen. Also dieser Technologiefortschritt, der wird kommen, der ist auch gut, dass er kommt, und ich bin da, also, dass die Studien das nicht explizit modellieren, liegt halt daran, dass sie aus der Historie es sozusagen weiter voran modellieren, dass wir diese neuen Erfindungen haben werden. Aber es spricht doch nichts dafür, dass wir die nicht mehr sehen werden. Dafür geben wir viel zu viel Geld auch für Forschung und Entwicklung aus.
Ja, Ich würde hier dann noch einmal kurz einhaken und auf den Alternativvorschlag eingehen, den Sie, Frau Herrmann, in Ihrem Buch dann skizzieren. Da ist das Stichwort Rationierung, also eine staatlich vorgegebene private Produktion, die sich an der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 orientiert. Genau, und da wollte ich nochmal nachfragen, wie das eigentlich genau ablaufen soll. Weil das natürlich was ist, was man sich jetzt so spontan nicht gut vorstellen kann, wie dann unsere Wirtschaft so funktionieren soll.
Ja, vielleicht nochmal vorweg, nochmal ein bisschen zu Herrn Dambach. Also natürlich, ich finde das Gespräch sehr gut, weil ja die unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorannahmen hier sehr deutlich werden. Und natürlich weiß keiner, wie die Zukunft sein wird. Und letztlich wird aber sehr klar, und das ist ja schon mal wirklich viel wert, dass es letztlich darum geht, wie man die Zukunft der Technik einschätzt. Also man kann die Zukunft, die technischen Innovationen der Zukunft natürlich auch nicht kennen, aber für wie wahrscheinlich man sie hält. Und dazu würde ich jetzt gerne noch ein Beispiel geben, um einfach klarzumachen, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir in 22 Jahren die gesamte nötige Technik massentauglich haben, um den Klimawandel noch rechtzeitig zu bremsen. Also man muss sich halt vorstellen, dass, und da hilft auch die Rückschau, dass der Computer 1945 entwickelt wurde, also am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und erst jetzt kann man eigentlich davon reden, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. So, das hat also 75 Jahre gedauert. Und man selbst heute ist noch nicht alles digitalisiert, wie wir ja bei Corona feststellen konnten, als die Gesundheitsämter anfingen, die Krankheitsdaten rumzufaxen. Aber das will ich jetzt mal weglassen. Aber es hat 75 Jahre gedauert, um den Computer massentauglich zu machen, in dem Sinne, dass er überall steht. Und der Computer war immer eine Technologie, die im Zentrum der Forschung stand. Also es war nie so, dass irgendjemand gedacht hätte, dass man den Computer nicht braucht. So, und daraus kann man dann, glaube ich, schließen, dass wenn jetzt die Elektrolyseure, das sind die ist die Technik, mit der man grünen Wasserstoff herstellt, und dann fehlen noch die Schiffe, um Wasserstoff zu transportieren und so weiter und so fort. Wenn man also feststellt, dass die gesamte Technik für alles, was bei der Energiewende schwierig ist, also Speichertechnologien und so weiter, Vorprodukte für die Industrie, wenn das alles erst am Anfang ist oder noch gar nicht erforscht, dann kann man ganz sicher sein, dass das in den nächsten 22 Jahren auch nicht weltweit in der Masse verbreitet sein wird. In 22 Jahren müssen wir aber klimaneutral sein. So, das heißt, einfach weil die Zeit so knapp ist, kann man sicher sein, dass das mit der Innovation nicht mehr rechtzeitig stattfinden wird. Und dann ist es natürlich, dann ist es sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz hart, programmierter Selbstmord, wenn die Menschheit auf technologische Fortschritte wartet, die gar nicht so schnell stattfinden können, wenn man einfach die technologische Geschichte ernst nimmt. So, jetzt nochmal deswegen, also das war die Vorrede, jetzt das Thema grünes Schrumpfen. Also wenn man dann irgendwie feststellt, okay, das wird alles eng, wir müssen hier runter mit den CO2-Emissionen, wir müssen schrumpfen, dann ist natürlich die Frage, wie schrumpft man Kapitalismus, ohne dass es schwere Wirtschaftskrisen gibt mit Millionen von Arbeitslosen. Und da, jetzt bin ich ja eigentlich Historikerin, guckt man eben rum in der Geschichte und stößt auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Weil das Problem war ähnlich, wenn auch aus anderem Grund, nicht? Die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht kommen sehen, nicht richtig, hatten nicht genug Waffen gegen Hitler und mussten jetzt, da blieb nichts anderes mehr übrig, ihre zivile Wirtschaft schrumpfen, um eben die Fabriken freizuräumen für das Militärgerät, das man jetzt herstellen musste, Radargeräte, Munition, Panzer, U-Boote und so weiter. Dieser Teil ist für uns uninteressant, dieser Militärteil, aber das Schrumpfen der Friedenswirtschaft ist natürlich das, was wir wahrscheinlich auch eigentlich machen müssten. Und da haben die Briten dann eben eine private, demokratische Planwirtschaft entwickelt, die völlig anders war als der Sozialismus, denn es wurde nichts verstaatlicht, alles privat. Die Eigentümer und Manager konnten in den Fabriken machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben Produktionsziele vorgegeben, was hergestellt werden sollte. Und die knappen Güter, die es dann eben noch gab, wurden verteilt. Das heißt, jeder bekam das Gleiche. Es wurde also rationiert. Man muss wissen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben. Es war halt nur alles knapp. Und das führte dazu, dass die Rationierung extrem populär war, weil es die Gesellschaft in dieser Notsituation entspannt hat, zu wissen, dass alle das Gleiche bekommen. So, und ich glaube, dass eben das auch unsere Zukunft ist, staatliche Steuerung und auch Rationierung, weil die Klima, also selbst wenn jetzt alle sagen, nee, wir machen weiter wie bisher, also so wie Herr Wambach das vorschlägt, ist es doch so, dass die Klimakrise ja schon läuft und von selbst schon dafür sorgen wird, dass Dinge knapp werden und das erste Gut, was man in Deutschland rationieren wird, auch ziemlich bald ist Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste, aber Wasser wird eben knapp, wenn es Dürren gibt, wenn es Hitzeperioden gibt. Und dann ist eben das Interessante, dass in dem Moment, wo ein existenzielles Gut knapp wird, interessiert sich niemand mehr für Marktmechanismen, auch nicht für Preise, sondern alle stehen beim Staat und wollen wissen, wer jetzt das Wasser kriegt, ob das die Landwirtschaft ist, die Industrie ist, die Haushalte sind. Und dann entscheidet der Staat auch und teilt zu, und zwar physische Mengen. Also im Falle von Wasser sind das dann reale Liter. Und ja, und damit hat man praktisch schon Rationierung. Und das ist auch gar keine abstrakte Idee, sondern das passiert schon. Es gibt schon Landkreise in Deutschland, die Wassermengen vorschreiben, die man maximal verwenden darf. Und das ist der Anfang, nicht das Ende der Rationierung.
Und ganz konkret, also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Computerindustrie sprechen, wie ja schafft es der Staat dann überhaupt rauszufinden, okay, das ist der Bedarf und in so einer Wirtschaft gibt es dann noch Forschung, gibt es da Investitionen? Also weil das bricht ja dann schon so mit den grundlegenden Sachen.
Ja, das ist ja immer die Idee, dass die private Wirtschaft die Forschung machen würde. Das ist auch falsch, dass die Grundlagenforschung kommt sowieso vom Staat, weil das für die Privatindustrie zu teuer wäre und zu riskant. Also das letzte berühmte Beispiel dafür ist BioNTech. Beide Gründer von BioNTech waren Jahrzehnte beim Staat beschäftigt an der Uni Mainz und haben da die Grundlagenforschung gemacht. Erst als sie sozusagen ein Produkt hatten, das schon marktreif war oder fast marktreif, haben sie BioNTech gegründet. Auch alle ihre leitenden Mitarbeiter waren Doktoranden der Universität Mainz. Das heißt, ohne den Staat hätte es BioNTech nie gegeben. Das will ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern einfach nur einen Fakt darstellen. Gleiches kann man beim Computer sehen, bei Solarpanelen, das ist alles staatlich gefördert oder staatlich
entwickelt. Okay. Herr Wambach, Sie haben das jetzt auch mitgehört. Was ist denn für Sie so der größte Knackpunkt an dem Modell, wie Frau Herrmann das beschrieben hat?
Nein, ich habe es auch gelesen in Ihrem Buch, was ihr sehr gut liest. Und das muss man schon sagen, da sind Sie zumindest sehr sehr offen. Es gibt ja auch so eine Postwachstumsbewegung, die das etwas romantisiert, dass wir alle mehr Zeit haben und dass das dann die schöne neue Welt ist. Das ist sie nicht. Das ist eine Welt der Rationierung. Und ob man da die Kriegswelt nimmt oder die Nachkriegszeit, wo rationiert wird, das waren alles keine schönen Zeiten. Sie sagen, das ist nicht Sozialismus, weil das Eigentum noch privat bleibt. Ich finde, wenn nachher jeder dasselbe bekommt und der Staat Produktionsziele vorgibt, dann ist man schon sehr nah am Sozialismus, funktioniert Definitionssache, wie man genau sozialistische Produktionsstrukturen definiert. Aber es ist schon richtig, wenn man das Preissystem aushebelt und wenn man die Wirtschaft ausbremsen will, dann muss man es staatlich vorgeben, die Ziele. Da kommt man nicht drum herum. Die ganze Erfahrung zeigt es, dass sozusagen dann auch der Fortschritt ausgebremst wird. Ja, weil natürlich findet Grundlagenforschung in den staatlichen Institutionen statt, in den Universitäten, in den Forschungsinstitutionen. Aber um das dann in großen Hebel in die Wirtschaft umzusetzen, für die Menschen gebrauchbar zu machen, dafür braucht man halt Unternehmen, die sagen, es lohnt sich für uns, da auch Ressourcen rein zu investieren. In meinem Buch gebe ich das Beispiel von der großen Ernährungsproblematik, die wir vor 130 Jahren gehabt hatten, wo ganz klar war, der natürliche Dünger, der wird nicht ausreichen für die Weltbevölkerung. Und da haben dann die Unternehmen immens Ressourcen investiert, um halt den Stickstoff aus der Luft zu ziehen, viel Geld dafür auszugeben und natürlich dann nachher auch viele Gewinne mitzumachen. Und BASF war da der große, der hatte damals sehr stark davon profitiert. Und die Rechnungen sagen, dass wir sonst jetzt nur 2 Milliarden Menschen auf der Welt hätten. Erst diese Erfindung hat ermöglicht, dass wir jetzt hier fast 8 Milliarden Menschen oder 8 Milliarden Menschen ernähren können. Also deswegen, der technologische Fortschritt wird in so einem System automatisch ausgebremst werden. Das zeigt ja auch, Sie sagen ja als Historiker, das zeigen ja auch die Erfahrungen mit Systemen, die sich dann nicht auf die Unternehmen setzen. Aber es ist die logische Konsequenz. Wenn man rationiert Preishebel aussetzt, muss man rationieren. Die Nachfrage ist dann immer größer als das Angebot.
Ja, aber die natürlich das also. Ich meine jetzt aber noch mal zu der Frage der Innovation. Nicht? Was ja klar ist, hatten wir ja auch besprochen. Also der Kern der Energiewende ist der grüne Wasserstoff, weil das dann die Möglichkeit ist, Solarstrom zu speichern, zu transportieren und so weiter. Ja, wer macht denn die Wasserstoffforschung? Das macht natürlich schon wieder der Staat, nicht? Also es gibt eine Wasserstoffinitiative der Bundesregierung, 9 Milliarden. Da wird also systematisch alles erforscht, was man jetzt für so eine Wasserstofftechnologie braucht. Und das meiste sind dann auch staatliche Institutionen. Und kein einziges privates Unternehmen würde jetzt in Wasserstoff forschen. Nicht, weil das ist zu teuer, zu riskant, da kommt ja nichts bei raus. Also das muss schon klar sein. Die Innovation, auch jetzt, auch bei der Klimawende, kommt komplett vom Staat, nicht von der Industrie. So, wo Herr Wambach durchaus einen Punkt hat, ist, wenn man dann Erkenntnisse hat, wie es laufen könnte technisch, dann braucht man die Unternehmen, um das bisher, um das in die Fläche zu kriegen. Und meine Hoffnung wäre ja, dass wenn man sagt, alles bleibt privat und die Fabriken bleiben privat, dass dann immer noch, auch weil die Probleme so groß sind, da ein Anreiz ist, tatsächlich mitzuwirken. Weil ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter. Also es geht ja hier tatsächlich ums Überleben. Das ist jetzt das sind jetzt hier keine abstrakten Seminare zum Thema, was könnte man mal so machen, sondern man muss irgendwie diese Klimakrise bewältigen. Und da ich ja nicht an das grüne Wachstum glaube und nicht an die daran, dass die Technologie, die wir brauchen, innerhalb kürzester Zeit jetzt so zur Verfügung stehen wird, muss man ja irgendwie mal als Gesellschaft kreativ werden. Ja,
angesichts der Zeit. Wollen Sie noch einen Satz dazu sagen,
ja, Herr Wambach? Vielleicht, gerade weil ich das Problem so ernst nehme, halte ich die Vorschläge, die Sie machen, ja auch für so problematisch, weil das würde solche Bremsspuren hinterlassen, wenn wir jetzt auf eine Rationierungswirtschaft umsteigen würden. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, die Innovation und Forschung ist immer sehr stark staatlich getrieben. Jetzt, wir haben deutsche Projekte aufgelegt, wir haben auch europäische Projekte aufgelegt für Wasserstoffforschung, diese IPCIs, die Important Projects of Common European Interest. Aber da sind auch die Unternehmen dabei und die große Transformation müssen die Unternehmen leisten. Die stellen sich jetzt um auf Wasserstoffproduktion und investieren da auch viel Geld. Und ja, sie kriegen auch Unterstützung durch den Staat, aber sie investieren auch viel Geld dabei. Also deswegen, meine Ansicht ist, gerade weil das Problem so relevant ist, weil es ein Weltproblem ist, müssen wir es hinbekommen, das mit den besten technischen Möglichkeiten zu lösen, die wir haben, und daran müssen wir arbeiten.
Darf ich mal eine Frage stellen? Also das wäre jetzt nochmal interessant für mich. Also wir alle operieren ja mit Szenarien für die Zukunft. Herr Wambach, wann würden Sie sagen, Ihr Szenario ist gescheitert? Was muss passieren, damit Sie sagen, okay, das wird nichts mit dem grünen Wachstum und das wird hier nichts mit der schnellen technologischen Wende, die wir brauchen?
Also meine Hauptsorge ist ein Weltklimaabkommen. Und nicht ein Abkommen, wenn wir irgendwie hinbekommen, dass das auch durchgehalten wird. Wir müssen es hinbekommen, dass die aufstrebenden Nationen, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer sich auch für den Klimaschutz engagieren. Und dafür brauchen wir den technologischen Fortschritt. Ich glaube, wenn wir in 10 Jahren sehen werden, wir haben unsere Wirtschaft sozusagen auf Kosten von Arbeitsplätzen, haben wir hier Umweltschutz gemacht, aber die Weltklimaemissionen, die steigen nach wie vor in diesem Maß. Dann haben wir ein politisches Problem, das wir bekommen.
Und was machen Sie, wenn der technologische Fortschritt, wenn jetzt sich in 10 Jahren rausstellt, der technologische Fortschritt ist zu langsam? Ich habe ja gelesen, dass Sie 3 Kinder haben, die ja die Klimakrise in aller Härte dann erleben werden. Was machen Sie dann?
Zum einen sollten wir dem technologischen Fortschritt eine ernste Chance geben und die Modellsimulationen, die deuten auch alle darauf hin, dass wir das hinbekommen. Ich finde es zum Beispiel faszinierend, wie schnell die Unternehmen und Haushalte jetzt in der Krise reagieren, auch in der Corona-Krise. Da ist sehr viel Potenzial drin und auch, Sie bringen das Computerbeispiel, aber in meinen Vorträgen erwähne ich immer, wir hatten die Fußball-WM in Deutschland, das Sommermärchen. Was war die meistbenutzte App zu dem Zeitpunkt? Und dann denken alle drüber nach und dann ist die Antwort, die gab es noch gar nicht, weil die sind damals noch nicht eingeführt worden, die sind erst 2 Jahre später gekommen. Es gibt erst seit weniger als 20 Jahren gibt es Apps auf dem Handy, die haben unsere Welt dramatisch verändert. Und da sind noch viele Effizienzpotenziale zu holen.
Ja, aber ich meine, das ist ja mein Punkt. Der Smartphone, nicht, kam dann eben 2008 und Steve Jobs war kein Forscher, sondern er hat staatliches Wissen, das dann schon da war, neu zusammengefügt zu einem zu einem Produkt, das hieß Smartphone. Da gab es dann Internet, Touchscreen, GPS, alles vom Start entwickelt, aber Jahre und Jahrzehnte vorher. Und das sage ich ja, also erst 1945 fing der Computer an, 2008 hatten wir endlich das Smartphone. So, diese Zeiträume können wir uns nicht leisten beim Thema Klimaschutz.
Also wir stehen alle auf den Schultern von Giganten und nutzen ihre Wissen aus. Ja, das ist nun mal so, ja, dass das die Wissenschaft immer nennt. Nein, aber ernsthaft, also Ihr Vorschlag ist kein Vorschlag, mit dem man die Welt in ein Klimaabkommen hineinbekommt. Das ist, finde ich, das größte Problem. Deutschland kann sich Sonderlocken erlauben. Deutschland, also ich glaube, wir würden auch Riesenprobleme in Deutschland bekommen, wenn wir nicht mehr wachsen würden, aber wir sind ein sehr wohlhabendes Land und Europa ist auch recht wohlhabend, wobei Deutschland dann nochmal besonders wohlhabend ist in Europa. Auch das muss man sehen. Aber für ein Weltklimaabkommen, das wird ohne, dass wir finanziell kompetitiven Wasserstoff haben und Solar und Wind, das vergleichbar ist, nicht hinbekommen. Weil was sehen wir jetzt? Eine Renaissance der Kohle. Die benutzen Kohlekraftwerke, ja, weil Kohle so günstig ist. Und da müssen wir die Alternativen bereitstellen. Und was wir können in Europa, ist technologischer Fortschritt. Wir haben mehr Ingenieure als der Rest der Welt. Wir haben nicht mehr Energieverbrauch. Ja, und das ist das, was unser Beitrag zum Weltklimaschutz ist.
Das wäre aber tatsächlich auch noch eine Frage, vielleicht die Abschlussfrage angesichts der Zeit an Frau Herrmann, weil als Deutschland ist man ja im Grunde auch Vorbild. Und wenn wir jetzt nochmal die globale Perspektive einnehmen, wäre dann so eine private Planwirtschaft ein Modell, was eben weltweit auch Nachahmer finden würde? Also wenn es wirklich darum geht, dass alle Länder dann an einem Strang ziehen?
Also wie gesagt, ich glaube, dass ist ja ein ganz grundsätzliches Missverständnis gibt, jetzt auch in der Diskussion mit Herrn Wambach. Wer aussteigen muss aus der Treibhausgasproduktion, sind ja die reichen Länder. Also das ist nicht ein Problem des globalen Südens.
Aber Indien,
sondern
China?
Nee, Indien hat pro Kopf eine Emission von 1,8 Tonnen. Das ist etwas ungerecht, ein Land mit ungefähr 1,3 Milliarden Menschen zu vergleichen mit Deutschland, wo nur 80 Millionen leben. Es ist natürlich klar, dass Indien als Land sehr viel emittiert, aber pro Kopf sind sie bei 1,8 Tonnen pro Jahr und eine Tonne wäre sozusagen sowieso erlaubt. Das heißt, Indien muss erst 2090 klimaneutral werden, um seine Ziele zu erreichen. Das ist für Deutschland ganz anders. Wir müssen bekanntlich 2045 klimaneutral werden. Ein Problem ist China, die sind bei 7 Tonnen CO2 pro Kopf. Allerdings ist es ja so, dass das ein Großteil dieses CO2 auch dadurch zustande kommt, dass sie jetzt die Produkte herstellen, die wir in unseren Ländern gar nicht mehr herstellen wollen, weil sie so umweltschädlich sind. Aber die Chinesen sind ein Problem. Aber die Inder nicht. Und zum Beispiel Malawi, da emittiert ein Bewohner pro Kopf und Jahr 100 Kilo CO2. Das heißt, die könnten noch 10-mal mehr emittieren und wären immer noch innerhalb der erlaubten Grenzen. Das ist nicht so, dass der globale Süden sich gar nicht mehr entwickeln kann, weil da wird praktisch gar kein Treibhausgas produziert, sondern die großen Emittenten sind die USA, sind Kanada, ist ganz Europa und ist China. Und so, dieser reiche Norden, der muss jetzt irgendwie in die Gänge kommen und sich einigen. Man braucht nicht in Wirklichkeit ein Weltabkommen, sondern was man braucht, ist ein Abkommen der reichen Industrieländer. Und ich meine, es kam ja jetzt gerade diese Zahl von Oxfam, dass irgendwie 125 Milliardäre genauso viel CO2 emittieren wie ganz Frankreich. Und das zeigt schon, das CO2-Problem ist ein Problem der Reichen. Und die müssen ran. Und die Armen haben noch viel Zeit.
Also wenn es nur die reichen Länder wären, würden wir das Problem in den Griff bekommen. Die Emissionen fallen seit einiger Zeit, die Pläne sind da. Und ja, also in den USA, da gibt es wieder einige oder eigene Probleme, aber das ist also das ganze Wachstum der letzten 10 Jahre ist im asiatischen Raum entstanden. Und das ist auch kein Vorwurf, weil die sind das Bruttosozialprodukt oder das Einkommen in China ist nur ein Viertel der OECD-Länder. Das Land ist arm pro Kopf und Indien ist noch viel, viel ärmer. Und dass die wachsen, ist ganz klar. Die wollen auch einen Wohlstand haben, also müssen ihre Leute ernähren. Aber dieses Wachstum geht einher mit Emissionen, wenn es uns nicht gelingt, Wachstum und Emissionen zu entkoppeln. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Die Herausforderung ist nicht, den Ländern zu sagen, verzichtet auf Wachstum, weil dann werden die Klimapolitik nicht mitmachen.
Ich sag ja auch, wir müssen erstmal selber auf Wachstum verzichten, aber nee, so, weil natürlich das Wachstum der Treibhausgase kommt aus Asien, aber der große Sockel, der schon immer da war, der kommt leider aus den reichen Ländern. Aber die ich meine, für mich ist, ich meine, das ist jetzt einfach ganz klar, nicht? Der Unterschied ist, Herr Wambach hofft auf die Technik, ich tue es nicht, nicht? Und dann, obwohl ich für technischen Fortschritt bin, also es ist jetzt nicht so, dass ich den technischen Fortschritt abwürgen will, ich glaube nur, dass er nicht schnell genug ist. Und ja. So, und da kann man doch jetzt erstmal mit leben, mit dieser Feststellung.
Ja, also aber unterm Strich können wir, glaube ich, festhalten, es ist eine Aufgabe der reichen Länder jetzt erstmal. Und inwiefern dann auch eine absolute Entkopplung, also ja, der technische Fortschritt dazu führen wird, dass wir zur Klimaneutralität kommen in der Zeit, die uns bleibt. Das ja, es liegt dann erstmal noch in der Zukunft, wie die Antwort dann ausfallen wird. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben, die Argumente abzuwiegen, ja, was gerade der aktuelle Stand ist. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass Sie da waren.
Ja, danke für das Gespräch, dass Sie das moderiert haben.
Ja, vielen Dank.